Hallo und herzlich willkommen zu Potenzial Talk, dem Podcast von Tanja Degner. In dieser Episode geht es um Hunde, eine neue Sicht auf den Umgang und die Arbeit von Miriam Arndt-Gabriel, der Hundephilosophin. Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Magst du selbst vorab dich vorstellen und etwas zu dir und deiner Arbeit sagen?
Ja, sehr gerne. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin seit 2009 unter dem Namen die Hundephilosophin tätig, was ursprünglich damit zu tun hat, dass ich tatsächlich mal Philosophie studiert habe und mich immer noch ein bisschen, würde ich sagen, als Philosophin identifiziere, auch im Sinne von Philosophie als Lebenseinstellung vielleicht. Und habe dann aber einen großen Karrierewechsel sozusagen hingelegt und mich eben ganz auf die Hunde und ihre Menschen konzentriert und Hundepsychologie studiert und so weiter. Und berate eben Menschen, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten mit ihren Hunden haben. Und seit so 7 Jahren bilde ich Assistenzhunde mit psychisch kranken Menschen aus. Da reden wir bestimmt später auch nochmal drüber. Und ich habe ein Kind bekommen und mich dann in den Bereich Hund und Kind und Hund und Kleinkind so ein bisschen reingefuchst und da ein Buch drüber geschrieben. Und genau, das sind so die Themen, die mich beschäftigen.
Wie bist du denn selbst auf das Thema gestoßen und wie war dein Weg zu dieser heutigen Sicht? Und auch natürlich, du hast jetzt schon gesagt, auch selber auch ein Kind bekommen. Das heißt, es gab so bestimmte Steps. Aber es geht ja auch in deiner Arbeit sehr stark um dieses gewaltfrei und bedürfnisorientierte im Kontakt mit Hunden.
Ja, genau. Ich würde sagen, es hat mit meinem ersten eigenen Hund angefangen. Den habe ich 2006, habe ich einen Tibet-Terrier gekauft, also so ein Langhaarwesen, wo einen die Kinder auf der Straße fragen, wo eigentlich vorne und hinten ist, der meine Seele sehr angesprochen hat. Und habe mich dann sehr in das Thema eingearbeitet, weil das, glaube ich, auch grundsätzlich einfach ein bisschen so meine Art ist. Und bin aber eben auch in Hundeschulen gegangen, in Berlin damals war das. Und hatte den Eindruck, das kann es irgendwie nicht sein, wie da mit den Hunden umgegangen wird. Das entspricht eigentlich nicht dem, was dieses Tier für mich bedeutet und wie ich dem gerne begegnen möchte auch. Also das war tatsächlich noch so Dinge wie mit Schlüsselbunden werfen und rumschreien und runterdrücken und festhalten, also so die ganz klassische alte Schiene. Und daraufhin habe ich eben sehr viele Bücher gelesen und da aber auch nicht so richtig die Lösung gefunden, weil da oft eine Idee drin stand und es bei mir und meinem Hund dann aber irgendwie nicht so funktioniert hat, wie es drin stand. Und habe dann beschlossen, dann muss ich das Ganze eben ganz gründlich selber durchdringen und verstehen, wieso manche Dinge funktionieren und manche nicht. Und welche davon für mich und mein Leben und meinen Hund aber auch passen. Ne, funktionieren ist ja schön, aber ist ja auch nicht alles. Genau, und so bin ich da sozusagen reingeraten und habe mich tiefer eingearbeitet. Und habe dann meine Uni-Karriere, die ich damals angefangen hatte, aufgeben müssen, weil ich ziemlich krank war. Und habe da nach Alternativen gesucht und dann gedacht, ich probiere es mal vielleicht für ein paar Jahre mal das mit dem Hundetraining. Und da sind wir heute, da bin ich stecken geblieben sozusagen.
Wunderbar.
Genau.
Im Vorgespräch hast du auch erzählt, dass wir letztlich wieder lernen dürfen, über Körpersprache zu verstehen und damit auch wegzukommen von der Idee eben von Dominanz. Du hast eben schon davon gesprochen, dieses Schlüsselbund werfen oder ich kenne auch diese Idee von runterdrücken, um damit eben zu zeigen, wer ist hier Alpha. Was bedeutet das für dich jetzt konkret?
Also ich habe für mich irgendwann beschlossen, mir das erstmal wissenschaftlich anzuschauen, was ich eben durch meine wissenschaftliche Ausbildung konnte. Das ist schon klar, dass das nicht jeder Hundehalter tun kann oder muss, ne? Und es ist mittlerweile eigentlich ziemlich klar, dass diese ganze Idee von Dominanz wissenschaftlich gesehen einfach falsch ist, weil da wurden Wölfe beobachtet, die in viel zu kleinen Gehegen nicht miteinander verwandt, aufeinander geschmissen wurden und sich irgendwie miteinander auseinandersetzen mussten. Und aus deren Sozialverhalten wurde dann sehr weitreichende Schlüsse auf unsere Haushunde gezogen. Und ich denke, das sagt sehr viel mehr über die Menschen aus, die da beobachtet haben und die Schlüsse gezogen haben, als über unsere Haushunde, die, ne, also Argument Nummer eins schon mal, es sind halt keine Wölfe, es sind Hunde, was einfach biologisch was ganz anderes ist. Und ich glaube, im Kleinen ist das im Prinzip für jeden von uns, der einen Hund hat, so, dass es super schwierig ist zu beobachten, ohne direkt ganz viele Interpretationen selber im Kopf zu haben, weil wir natürlich auf eine Art immer das sehen, was wir erwarten. Und wenn ich gelesen habe oder im Fernsehen gesehen habe und erwarte, mein Hund hat eigentlich nur das Ziel, hier gleich die Weltherrschaft zu übernehmen, dann beobachte ich natürlich auch entsprechende Dinge. Und es ist oft ganz schwer, finde ich, wirklich zu lernen, hinzuschauen, was der Hund denn da tut. Und Hunde kommunizieren eben über ihren Körper. Und da wissen wir eigentlich mittlerweile auch recht viel, weil es mittlerweile tatsächlich, also so seit 30 Jahren, viele Studien eben an Hunden und nicht an Wölfen gibt und an Hunden, wie die miteinander kommunizieren, auch freilebende Hunde zum Beispiel. Und das dann sehen zu lernen und auch ja auf eine Art akzeptieren zu lernen, was ich da sehe, ist für Menschen oft sehr, sehr schwer. Und das ist gleichzeitig was, was ich sehr faszinierend und spannend finde und auch diesen Moment, wenn man das Leuten erklärt, guck mal, dein Hund versucht eigentlich gerade dies und das zu kommunizieren und dann merkt, wie die Leute selber ihren Hund auf einmal anders sehen. Das finde ich immer einen sehr schönen Moment in meiner Arbeit.
Kannst du da auch mal Beispiele nennen, auch mit welchen Anliegen dann Menschen zu dir kommen?
Also ich würde sagen, zu Beginn meiner Arbeit habe ich fast ausschließlich mit Aggression gearbeitet, weil mich das sehr interessiert hat. Also Hunde, die aggressiv gegen auf andere Hunde reagieren oder auf andere Menschen. Und da sind wir ja sehr schnell so in diesem Narrativ von, mein Hund ist irgendwie böse. Und ja, es ist sehr viel, es wird sehr viel im Menschen wach, was wir selber eben über Aggression und auch über aggressive Kommunikation gelernt haben, dass das irgendwie verboten ist, dass das ganz schnell unterdrückt werden muss, falls man selber mal sowas fühlt, dass das nicht sein darf. Und das sind ja auch Gedanken, die einen wieder vom Hingucken abhalten, so, ne? Weil wenn das so verboten ist, darf ich das ja gar nicht beobachten. Und tatsächlich ist es nach allem, was wir wissenschaftlich wissen, so, dass Hunde eigentlich untereinander Aggressionen im Sinne von, also eine Eskalation vermeiden wollen, weil es ja für Tiere grundsätzlich keinen Sinn macht, sich gegenseitig zu beschädigen. Und das heißt, der Großteil von aggressiver Kommunikation dient eigentlich dazu, zu verhindern, dass was Schlimmeres passiert. Und wenn dann Menschen sich da einschalten und zum Beispiel ein Hund, der, nehmen wir mal an, wenn wir ein Kind in der Familie haben, ein Hund, der das Kind anknurrt, wo Menschen eben sehr viel Angst empfinden, sehr viel wahrscheinlich auch an verschiedene schlimme Geschichten aus den Medien und Verwandten und Freunden denken, und dann sehr verbietend reagieren und versuchen, sie müssen jetzt dieses Knurren wegmachen, weil das Knurren heißt, dass vielleicht was Schlimmes passiert. Und tatsächlich ist ja ein Knurren erstmal ein Teil von hundlicher Kommunikation, der im Prinzip sagt, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, das passt für mich so nicht. Und das heißt, Knurren ist ein super wichtiges Signal und Hunde können durchaus lernen, dass Knurren unerwünscht ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr empfinden, sich nicht mehr wohl zu fühlen, sondern das heißt, dass sie lernen, ich habe eine bestimmte Eskalationsleiter, ich habe Stufen, ne, das fängt an mit Weggucken, mit mir mal über die Lippen lecken, das sind Dinge, die ungeübte Menschen eh nicht sehen. Dann kommt irgendwann das Knurren, dann lernen sie, okay, das soll ich nicht machen, lasse ich weg. Und dann kommt halt das Danebenschnappen und dann kommt irgendwann das da reinschnappen. Und dann lernen sie vielleicht auch noch, Danebenschnappen soll ich auch nicht. Ah ja, okay, dann soll ich das Kind offensichtlich beißen, wenn mir was nicht passt. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Menschen eigentlich wollen, ne? Und ich finde das gerade auch im Kontakt mit meinem eigenen Kind und mit anderen Kindern, denen ich begegne, so spannend, wenn wir ihnen diese Leiter klar machen können, über Beobachtung zum Beispiel, ne? Über sagen, ah, guck mal, die dreht sich weg, ich glaube, die will gerade nicht gestreichelt werden. Wie dann Kinder ganz natürlich lernen können, dass das eben die Sprache der Hunde ist. Also mein Kind hat mit 4, 5, glaube ich, angefangen zu sagen, oh, der Hund macht weiße Augen, also hat so ein Stressauge. Dann gehe ich lieber mal weg. Und das ist ja für ein Kind auch nichts Schlimmes, ne? Man muss ja nicht den ganzen Tag den Hund streicheln oder was mit dem Hund machen. Und ich glaube, Kinder haben da oft noch ein besseres Verständnis für, dass Hunde halt mit uns reden auf ihre Art und auch reden dürfen. Und für Erwachsene ist es oft ja vielleicht ungewohnt, dass ein Hund da überhaupt eine Meinung und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein Recht, was zu wollen oder nicht zu wollen hat. Wir haben oft noch so dieses Bild von, ein Hund muss sich alles gefallen lassen, ein Hund darf nicht auffallen, ein Hund darf keine Geräusche machen, dass das irgendwie ein guter Hund ist. Und das ist, glaube ich, ein, ja, vielleicht sogar ein gefährliches Bild und zumindest eins, was für den Hund nicht schön ist.
Das ist ja jetzt so dieser Bereich auch eben der Körpersprache, was natürlich auch ganz viel über uns Menschen aussagt. Also wie viele Gefühle dürfen wir überhaupt zulassen? Und du hast es schon gesagt, dass eben ganz oft es darum geht, auch eigene Gefühle eher zu negieren. Damit eben aber auch die Frage, was bedeutet dann für dich gewaltfrei? Also sprich, jetzt natürlich eben keine Dominanz zu zeigen, sondern wie würdest du dann vorgehen oder was ist dein Vorgehen, wenn du einen Hund kennenlernst? Du hast jetzt ein Beispiel genannt in Bezug auf aggressives Verhalten.
Ja, Gewaltfreiheit finde ich da einen spannenden Begriff, weil natürlich kein Hundetrainer ins Internet schreibt, ich arbeite übrigens mit Gewalt. Ne, das ist ja nichts, womit sich jemand identifizieren würde. Deswegen nehme ich als zusätzlichen Begriff gerne bedürfnisorientiert, im Sinne von der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Also im Prinzip schauen, wir haben es ja mit Systemen zu tun, ne? Also mit mindestens einem Mensch und einem Hund, oft auch mehr Menschen oder mehr Hunde. Und dazu schauen, wer hat hier eigentlich welche Bedürfnisse. Und wie gut sind die im Moment im Zusammenleben erfüllt? Und ein ganz großer Teil von Verhalten, der Menschen ärgert, ist im Prinzip erstmal normales hundliches Verhalten. Und das ist was, wo viele Menschen, glaube ich, viel zu wenig drüber wissen. Was ist eigentlich ein normales Hundeverhalten? Weil es ist natürlich nicht der dauerangepasste, neben einem herlaufende, unterdrückte Hund, der gar nichts mehr macht, ne? Ich sage grundsätzlich, dass viel Verhalten zeigen erstmal ein Zeichen von psychischer Gesundheit für einen Hund ist und eben eine ganz große Bandbreite von Verhalten zeigen. Und das heißt, ein Großteil der Probleme, wie zum Beispiel Leine ziehen oder mal bellen oder Dinge nicht verstehen, die man als Hund offensichtlich machen soll, ist ja erstmal total normal. Dann hätten wir es mit einem Trainingsproblem zu tun. Das heißt, dass Leute zu wenig wissen, wie kann ich meinem Hund das erklären, dass der jetzt was Bestimmtes machen soll oder nicht machen soll. Nicht machen soll ist schon wieder schwierig, weil im Prinzip kann man nicht trainieren, macht das nicht. Ne, das ist so wie dieses, denk nicht an den, welche Farbe hat der Elefant? Ich weiß nicht, den roten Elefanten und sofort denken wir alle dran, sondern ich muss dem Hund verklickern, welches Verhalten in dieser Situation für mich passend wäre. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, wenn Besuch kommt, ne, und die meisten Hunde stürmen eben zur Tür und bellen und freuen sich und sind aufgeregt und springen und die Menschen sagen, das wollen wir nicht. Und dann frage ich immer, ja, aber was wollt ihr denn? Was soll er denn tun? Und da können wir dem Hund auch seine Gefühle nicht absprechen und manche Hunde sind da einfach sehr aufgeregt und das heißt, wir brauchen ein Alternativverhalten, dass der Hund in Ruhe lernen kann und dass er mit einer gewissen Aufregung auch noch ausführen kann. Und das ist für Menschen oft sehr schwer von diesem das nicht, das nicht, das nicht wegzukommen hin zu, was könnte er denn tun, wenn wir auf der Straße den Erzfeind treffen und mein Hund findet den nun mal total blöd, habe ich sofort im Kopf, ja, er soll nicht bellen, er soll nicht in die Leine springen, er soll nicht peinlich sein, er soll nicht auffallen. Aber was soll er denn tun mit seinen Gefühlen und seiner Aufregung und so, ne? Also das wäre der eine Punkt, Alternativverhalten überlegen und dann lernen, wie kann ich Verhalten erzeugen? Da gibt es einfach, ne, das ist einfach eine technische Frage. Und der andere Punkt, was eher so ein bisschen in Richtung Verhaltensstörung vielleicht geht, also eine übermäßige Aggression zum Beispiel, oder ich habe sehr viele Hunde im Moment, die viele Ängste haben, generalisierte Ängste auch, Geräuschängste zum Beispiel. Das kippt bei Hunden relativ schnell in die Richtung, dass sie einfach gar nicht mehr rausgehen wollen, nicht mehr spazieren gehen wollen, weil es könnte ja irgendwo ein Geräusch sein. Da ist es so, dass wir schauen, das ist ganz witzig, wenn man mal drüber nachdenkt, man kann eigentlich nicht das Verhalten selber ändern, sondern wir können das ändern, was davor ist oder was danach ist. Das nennt man dann das ABC des Verhaltens. Das A sind die Antizidenzien, was das schicke Wort für ist davor ist. B ist Behavior, also Verhalten. Und C sind die Konsequenzen, also das, was danach kommt. Und ich glaube, dass modernes, heutiges, wissenschaftsbasiertes Hundetraining ganz, ganz viel im Bereich der A's stattfindet. Also das davor. Ist der Hund überhaupt gesund? Ist der schmerzfrei? Hat er Schmerzen? Es gibt eine schon ein bisschen ältere Studie mittlerweile, die hat gezeigt, dass über 70% der Hunde, die Aggressionsverhalten zeigen, Rückenschmerzen haben, also einfach einen verspannten Rücken. Und mein Hund kann ja nun mal nicht zu mir kommen und sagen, ich habe Rücken, aua, ne? Ich bräuchte mal bitte eine Massage oder einen Physiotherapeuten. Und wir kennen das selber, wenn wir Rückenschmerzen haben, Kopfschmerzen, was auch immer. Natürlich ist man angespannter. Dann zieht er vielleicht noch an der Leine, hat dadurch noch mehr Schmerzen oder wenn es ein Halsband ist, kriegt nicht mehr gut Luft. Und dann entsteht natürlich schnell die Verknüpfung. Ah, ich habe den Nachbarshund gesehen, mir tat was weh. Ich habe mich ganz normal verhalten, bin ein bisschen in die Leine gesprungen, was man als Hund halt so macht. Und dann tat es noch viel doller weh. Also ist der Nachbarshund böse, schlecht, gefährlich. Und nächstes Mal, wenn wir den sehen, dann werde ich mal noch früher und heftiger reagieren. Und der Mensch würde vielleicht eher denken, mein Hund hat gebellt, dann habe ich an der Leine geruckt und ihn ordentlich angeschrien. Jetzt muss er doch verstehen, dass das Bellen schlecht ist. Also wir haben zwei ganz verschiedene Verknüpfungsebenen, ne? Und so gibt es auf der Ebene der Antizedenzien natürlich noch viel, viel mehr. Was braucht ein Hund eigentlich selber, um sich gut zu fühlen, um irgendwie auf eine Art zufrieden oder glücklich zu sein oder eine Form von Wohlbefinden zu haben? Was braucht er auch für eine Beschäftigung, für eine Anregung? Was braucht er auf der Beziehungsebene? Gibt im Moment wahnsinnig viele Hunde, die Allergien haben, die den ganzen Tag mit Bauchschmerzen im Prinzip rumlaufen. Und natürlich reagiert man dann anders auf Dinge. Und ich glaube, da sind wir auch gerade als Community noch dabei, ganz, ganz viel drüber zu lernen. Und dann haben wir die Cs, das ist, was kommt nach dem Verhalten. Da haben wir im Prinzip nur vier Varianten. Es kommt was Angenehmes zu, es hört was Angenehmes auf, kommt was Unangenehmes zu oder es hört was Unangenehmes auf. Das ist das, was wir landläufig dann Belohnung oder Strafe nennen. Und da wäre es aber ein Missverständnis zu denken, das geht immer von mir als Besitzerin, als Halterin, als Mensch aus, sondern das ist ganz viel natürlich, was in der Umwelt passiert. Also meine Hunde gehören zum Beispiel zu denen, die, wenn ich die mal kurz im Auto warten lasse und dann geht jemand zu nah an meinem Auto vorbei, dass die so ganz doll bellen. Und da haben wir einfach den Effekt, der Hund ist gestresst, weil jemand zu nah am Auto ist, er bellt, macht Dinge und die Person geht weg, weil sie halt einfach vorbeigegangen ist, ne? Das weiß der Hund aber ja nicht, sondern der sagt, oh, jetzt fühle ich mich besser. Und ne, wenn ich sage, der Hund sagt, das klingt sehr vermenschlicht, ich meine eigentlich nur einen biologischen Prozess, von der ist dann erleichtert. Und das heißt, gelernt ist, das mache ich wieder. Und wenn wir jetzt mal vielleicht einen Menschen haben, der bleibt mal kurz stehen und sagt, ach, süßer Hund, der da im Auto bellt, dann wird das Verhalten vielleicht intensiver. Und der Hund sagt, oh, ich muss noch mehr bellen. Und vielleicht fange ich auch besser, schon früher an zu bellen, wenn sich überhaupt einer nur dem Auto nähert. Und das wäre ein Beispiel für Konsequenzen. Da bin ich nicht mal dabei, ne? Das habe ich nicht gemerkt. Und trotzdem verwirrt dann das Bellen und das sich Aufregen immer weiter verstärkt. Und genauso kann natürlich eben, wir hatten vorhin das Beispiel schon, es kann was Unangenehmes dazukommen über Leinenzug, über mein Mensch wird unangenehm, mein Mensch fängt auf einmal an zu schreien, obwohl er doch sonst nicht schreit. Und dann haben wir eine Form von Strafe, die dazu führt, dass Verhalten weniger wird. Und das ist einfach immer ein Hin und Her, ne? Und Lernen ist ja was, was bei Menschen und Hunden die ganze Zeit stattfindet. Das ist ja nicht irgendwann fertig. Und das heißt, diese ABC-Analyse wäre das, worüber wir dann verstehen, warum hält sich manches Verhalten so hartnäckig oder warum ist es überhaupt aufgetreten? Wie kommt es dazu? Und dann haben wir eben die Varianten, wir können die A's verändern, wir können die C's verändern und wir müssen trainieren lernen.
Wenn ich dir zuhöre, ist es so, dass es vor allen Dingen ja dann auch einen Paradigmenwechsel in den Köpfen vieler braucht, nämlich den als Wesenheit zu betrachten, mit allem, was uns auch zu eigen ist, nur mit dem vielleicht Handicap eben der fehlenden Sprache oder eben einer Körpersprache, die oftmals eben nicht eins zu eins so übersetzt werden kann von den meisten. Und damit ist natürlich auch so diese Denke, ein Hund sollte vielleicht zunächst einmal wie funktionieren im Alltag, so nach dem Motto, ich habe auch einen Hund. Und wenn er nicht funktioniert, dann ist es ein Problem. Und dieses Problem möchte man aber auch eigentlich sozusagen weghaben, wie man vielleicht eben andere Dinge eher verdinglicht weghaben möchte. Sodass quasi natürlich eben, wenn du jetzt A, B, C betrachtest, dann sind es ja genauso die Analysen, die wir auch in Bezug jetzt auf unser menschliches Verhalten auch ansetzen können. Also wie waren sozusagen die Vorbedingungen, was ist das aktuelle Verhalten oder wie sind die Konsequenzen? Sodass hier natürlich eine sehr große Vergleichbarkeit zu sehen ist, oder? Also.
Ja, definitiv. Vielleicht gewisses Maß weniger an Komplexität. Aber ich finde es spannend, dass du diesen Begriff des Funktionierens reinbringst, weil ich glaube, dass das wirklich der Knackpunkt ein bisschen ist und dass wir eben von uns selber genauso erwarten. Ne, wir müssen ja auch die ganze Zeit funktionieren und unsere Kinder müssen funktionieren und natürlich müssen die Hunde dann auch funktionieren, genauso wie die Autos funktionieren müssen und die Maschinen und alles. Ne? Das Funktionieren ist, glaube ich, ja ein ganz großes Paradigma unserer Welt. Und tatsächlich kommen gerade KundInnen, die jetzt nicht speziell mich ausgewählt haben, sondern die vielleicht, für die das einfach in der Nähe ist oder die das praktisch finden oder die hier Ferien machen wollen und da jemanden suchen oder so, ne? Die kommen schon oft mal mit einer Einstellung von, ich soll den Hund reparieren, dass der wieder funktioniert, ne? Dass das und das klappt. Und auf einer technischen Ebene geht das ja manchmal sogar. Weil ich kann, also wenn man trainieren kann, kann man ja sehr, sehr viel trainieren. Ne? Das sehen wir ja auch an Wildtieren, an Zootieren, an was da geht ja sehr viel. Und ich glaube, es würde am Ende trotzdem nicht das bringen, wonach man sich eigentlich sehnt. Was ich da zum Beispiel gerne hinterfrage, ist, warum hat man sich eigentlich mal diesen Hund gekauft? Das war's, wo ganz viele Menschen auf einmal ganz emotional und sentimental werden, weil ich glaube, niemand kauft sich einen Hund mit der Idee, der soll dann den ganzen Tag still in der Ecke liegen und wenn ich spazieren gehen will, soll der an der Leine neben mir hergehen und funktionieren und ne, dann kann ich ja wirklich auch einen Automaten, einen Roboterhund und sonst was nehmen. Und selbst die Roboterhunde, da habe ich mal eine kleine Studie mit Kindern zugemacht, sind unheimlich emotional. Die muss man streicheln, um die muss man sich kümmern, mit denen muss man reden, so, ne? Und ich habe ja an sich an den Hund auch erstmal emotionale Erwartungen, zumindest in dem Moment, wo ich davon träume, einen Hund zu haben. Die gehen manchmal verloren in dem Moment, wo mein Hund vielleicht auch einfach für mich als Mensch nur noch Stress bedeutet, weil ich ja auch funktionieren muss, ne? Und wenn ich mit meinem bellenden Hund rausgehe und der vor allem Angst hat und alle anbellt, was denken dann die anderen Leute, die, dass ich es nicht im Griff habe? Das ist ja auch was, was ganz schlimm, ganz angstbesetzt ist. Und insofern glaube ich, dass man über diesen ursprünglichen Traum von einer Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit von Hund und Mensch die Leute ganz gut abholen kann, um was es eigentlich mal ging. Das ist ja auch so narrativ, finde ich, was wir schon aus den Kinderbüchern, Kinderfilmen, aus ganz vielen emotionalen Geschichten so kennen, ne? So eine tiefe Verbindung, die wir uns da eigentlich wünschen und eine bedingungslose Liebe, ein was eben nicht so kompliziert ist, vielleicht wie es manchmal mit anderen Menschen ist, sondern ein Hund kann ja auch unheimlich viel Hingabe zeigen und liebevoll sein. Und ich glaube, dass das eigentlich der Pfad ist, über den wir dann eher ein das Funktionieren vielleicht in Frage stellen können, was nicht heißen soll, dass alle Hunde bellend ohne Leine durch die Gegend rennen, ne? Sondern zu gucken, warum will ich manche Dinge eigentlich und zu wessen Nutzen? Und sowas wie vernünftig an der Leine gehen, ist aus meiner Sicht was zum Nutzen des Hundes, Hunde, die in unserer Gesellschaft leben, einfach können müssen. Und das heißt, da muss ich einen Weg finden, das möglichst hundeschonend dem Hund möglichst gut beizubringen, weil der hat sich nicht ausgesucht, dass er hier in Deutschland in den Wohngebieten lebt, wo man nun mal an der Leine gehen muss, ne? Der ist hier irgendwie reingeraten und das war meine Idee, dass der hier lebt. Also bin ich in der Pflicht, ihm das so gut wie möglich und so schön und nett wie möglich eben beizubringen, wie das gehen soll. Das erscheint einem als Mensch oft so einfach, aber für einen Hund ist das, glaube ich, ein relativ kompliziertes Konstrukt. Ich muss da irgendwie neben einem hergehen und dann ist da dieses Seil und das stört irgendwie und ne, man denkt immer, das wird schon gehen. Und das ist was, was ich eben nicht über Beziehung reparieren kann. Ne? Ich kann nicht, wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Hund habe, führt das nicht dazu, dass der weiß, wie an der Leine gehen funktionieren soll. Und so kann man das sich, finde ich, so ein bisschen sortieren und hinterfragen, was muss ein Hund denn eigentlich lernen zu seinem eigenen Nutzen? Das ist auch so eine relativ neue Idee, dass Training eigentlich erstmal dem Tier selber zugutekommen soll. Da würde zum Beispiel medizinisches Training zugehören, dass ein Hund sich medizinisch versorgen lässt, ohne dabei großen Stress zu haben. Finde ich was ein Hund zu seinem eigenen Nutzen oder jedes Tier, jedes Haustier oder jedes Tier, das bei Menschen lebt, lernen muss. Und dann gibt es vielleicht Dinge, die ich mir von meinem Hund wünsche. Da wären wir dann zum Beispiel bei dem Assistenzhunden, was ja im Prinzip eine moderne Form von Arbeitshunden ist, ne? Also Hunde haben ja immer schon für Menschen gearbeitet. Und da wäre eben auch die Frage, wie kann ich das so gestalten, dass es im besten Fall nicht nur für den Hund okay ist, sondern der Hund vielleicht sogar auch einen Nutzen davon hat, ne? Dass der auch einen Gewinn aus den Dingen, die er tun kann, zieht.
Ja, neben dem Begriff der Funktion finde ich, es gibt so einen zweiten spannenden Begriff, nämlich das Problem zu fixen. Also gerade im Coaching gibt es ganz oft die Idee, ich gehe da irgendwo hin und dann habe ich eine Sitzung und dann kriege ich irgendwie so eine Tablette und dann ist mein Problem weg. Kennst du das? Und gleichzeitig eben vielleicht magst du mal aufzeigen, ja, wie gehst du denn vor? Also was wäre sozusagen dein Herangehen, da kommt jemand mit einem Anliegen und daraufhin machst du was?
Ja, total. Und ich finde es auch nachvollziehbar, ne, dass man erstmal die Idee hat, das soll jetzt bitte ein Profi für mich wegmachen. Wenn wir vielleicht, nehmen wir mal, ich hatte einen Hund, der hatte so eine stark generalisierte Geräuschangst. Also er hatte erst Angst vor Gewittern. Dann waren die, ich meine, der wäre mal in den Stromzaun auch geraten, was die meisten Hunde gut abschütteln, ne? Und dann ist eben dieses, was wir Generalisierung nennen würde, passiert. Der wollte erst nicht mehr in die Richtung, den bestimmten Weg gehen. Dann wollte er aus der Haustür gar nicht mehr in die Richtung. Dann wollte er nicht mehr aus der Haustür. Das kann tatsächlich relativ schnell passieren. Deswegen ist Angst was, was man bei Hunden immer sehr ernst nehmen muss und sehr schnell sich da Hilfe suchen sollte. Und zu Hause hat er eben auch Angst, weil es könnte ja noch mal ein Gewitter geben. Also sobald irgendein Luftzug war, hatte der Angst. Genau, und das heißt, Besitzerin hatte durchaus den Anspruch, dass ich das bitte wegmachen soll, möglichst schnell und kostengünstig und ohne da viel tun für zu müssen, ne? Das Erste, was ich in so einem Fall tue, ist tatsächlich eine Verweisung zum Tierarzt. Und da hat sich dann gezeigt, dass der eine schon offenbar sehr lang bestehende schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Was dafür bekannt ist, ich hatte es zum Glück selber noch nie, ich weiß es aber auch von Menschen, dass es offenbar extrem schmerzhaft ist und bei Hunden eben sehr viel entweder Angst oder Aggression oder beides macht, weil die sich einfach so schlecht fühlen. Das heißt, jetzt hatte die gute Frau nicht nur Termine mit mir, sondern musste auch noch regelmäßig zum Tierarzt, musste Medikamente besorgen und in das Tier reinkriegen. War schon mal mäßig begeistert, sage ich mal. Dann war, glaube ich, noch was mit der Schilddrüse. Und dann müssen wir, wenn die Angst so stark ausgeprägt ist, dass im Prinzip das Lebensalltag des Hundes nicht mehr möglich ist, gehen wir auch bei Hunden da mittlerweile erstmal mit Medikamenten ran. Das heißt, der brauchte erstmal einen Angstlöser, damit er überhaupt sich nochmal vor die Tür getraut hat und vor der Tür vielleicht im besten Fall eine positive Erfahrung machen konnte, ne? Das kennst du von Menschen. Das ist ja irgendwann ist man so weit runter, dass eben diese Verstärker ausbleiben und der Hund natürlich dann auch erst recht keinen Grund mehr hat. Genau, das heißt, da musste man dann mit einem spezialisierten Verhaltenstierarzt noch ran, also noch einen Termin und noch mehr Geld. Und das war so eine Beratung, wo sehr, sehr viel geweint wurde. Und dann irgendwann, das ist meistens nicht im Erstgespräch, sondern so im zweiten und dritten Termin, dann rauskam, dass diese Frau eben diese Ängste des Hundes einfach selber emotional nicht ertragen konnte. Auch da, glaube ich, an sich den Anspruch hatte, was wir ja auch oft hören, so, ne, wenn der Hund mir nur vertrauen würde und wenn ich nur alles richtig machen würde, dann hätte der doch nicht so schlimme Angst. Und so ist es ja leider nicht. Das weißt du auch von Menschen, ne? Menschen können Angststörungen haben, auch wenn sie den tollsten Ehepartner der Welt haben, zum Beispiel, ne? Und dann kam irgendwann raus, dass die Frau diesen Hund also immer, wenn der Angst gezeigt hat, irgendwo alleine weggesperrt hat, weil sie es nicht ertragen konnte. Und es ist natürlich aus Hundetrainersicht, sagen wir mal, ungünstig, weil abgesehen von Gesundheit und Medikamenten braucht der natürlich was, was wir Social Support nennen, also eine Unterstützung, die dem Hund zeigt, dein Bindungspartner ist da und dein Bindungspartner schätzt die Situation als nicht gefährlich ein. Früher hat man immer gesagt, Angst soll man ignorieren, weil man die durch Zuwendung verstärken würde. Und das ist grundfalsch tatsächlich. Kann man sich, glaube ich, auch gut selber vorstellen, wenn man Angst hat und dann ist jemand nett zu einem, führt nicht dazu, dass man mehr Angst hat, ne? So funktioniert die Verstärkung von Gefühlen nicht. Das heißt, die Aufgabe für Menschen, deren Hund Angst hat, ist tatsächlich nicht so trivial, nämlich ein möglichst normalen Alltag mit einem netten darauf eingehen, ohne dass es kippt in so ein Betüdeln von, oh Gott, du armer kleiner Hund, das ist ja alles so schrecklich, weil das würde dem Hund dann möglicherweise tatsächlich suggerieren von, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, so, ne? Und das heißt, eigentlich sind das oft Fälle, wo der Mensch Unterstützung braucht und auch psychologische unter Umständen oder ein tolles, stabiles Umfeld. Also wo ich als Hundetrainerin auch schnell an meine Grenzen komme natürlich. Ne? Mit manchen Leuten funktioniert es total gut, ihnen da Tipps zu geben und sie zu unterstützen und auch eben ihnen zu erklären, du bist es nicht schuld. Du kannst trotzdem, also ein Hund kann Angst haben, obwohl er eine tolle Beziehung hat und so weiter. Und jetzt habe ich leider ein Beispiel ohne Happy End gewählt, weil es für diese Frau aus total menschlichen Gründen einfach eben gar nicht möglich war, den Hund da zu unterstützen. Das heißt, ja, Hunde können einen natürlich manchmal auch ganz schön an seine Grenzen bringen, ne? Oder ich glaube, manchmal Hunde haben ein bisschen so ein Talent, da Dinge aufzuspüren und aufzuzeigen, wo wir halt mit uns selber Schwierigkeiten haben.
Das heißt auch, dass es natürlich eben jetzt nochmal ein Hinweis ist auf so eine Art Fitting zwischen Hund und Besitzer, dass es nicht nur die Frage eben der richtigen Rasse ist, sondern eben auch, da müssen natürlich irgendwie oder dürfen auch Persönlichkeiten irgendwie fitten oder eben sie können sich auch verstärken, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, und vielleicht ist das in so engen und nahen Beziehungen immer so, oder? Dass irgendwie man Dinge berührt, die halt im Argen liegen, die nicht, die wehtun, die Schwierigkeiten machen. Und also Fitting klingt für mich ein bisschen so nach, ich muss nur den richtigen Hund, Schrägstrich Partner finden, dann ist alles gut. Ich würde es eher, glaube ich, als so einen dynamischen Prozess sehen, von im besten Fall aneinander wachsen. Und den Hund vielleicht auch als Anlass nehmen, zu gucken, was ist da bei mir eigentlich los? Also, ich finde immer sehr spannend, welches Hundeverhalten Menschen sehr stresst. Es gibt zum Beispiel, also sehr, sehr viele Leute sind durch kleine Anzeichen von Aggression eben sehr aus der Ruhe zu bringen. Und ich habe aber auch Kundinnen schon gehabt, wo der Hund schon andere Hunde gebissen hat und die sagen, ich lasse den trotzdem ohne Leine hier im Großstadtpark laufen. Oder es gibt Leute, für die ist Jagdverhalten auch erstmal normal, ne? Und da gibt es Leute, für die ist das ganz, ganz schlimm. Die lassen den Hund nie wieder von der Leine und die sind sehr schnell in dieser Schiene von, wenn der jagen geht, heißt, der liebt mich nicht genug, sonst würde der nicht jagen gehen. Und es gibt Leute, die trotzdem überall ohne Leine spazieren gehen und sagen, naja, bisher haben wir uns nach 2 Stunden immer noch am Auto wiedergefunden. Das sind natürlich beides Extreme, ne? Und man kann sich da irgendwo einsortieren. Und so ist eben für manche Leute Ängste des Hundes schwer zu ertragen. Ich finde es eigentlich, ich erlebe es ähnlich tatsächlich mit Kindern, dass im Prinzip zeigen Kinder ja nur eine Reihe Verhalten und Hunde eben auch. Und ich merke einfach in meinem Alltag, okay, das berührt mich, das finde ich irgendwie schlimm, das möchte ich lieber weghaben, das kann ich gar nicht ertragen. Und wenn man dann die Ressourcen, die Kapazitäten oder die Unterstützung hat, zu sagen, okay, Moment mal, ich versuche da mal kurz hinzuspüren, solange ich es ertragen kann, und mal kurz rauszukriegen, was ist es eigentlich, was da bei mir anspringt. Ne? Also ein Hund, der einem Kaninchen hinterher springt, macht was, was Hunde halt machen. Und diese ganze Geschichte von, der liebt mich nicht genug oder ich mache alles falsch oder ein anderer Mensch würde das sicher besser hinkriegen oder ne, was dann alles kommt, das hat ja was mit mir zu tun und eigentlich sehr, sehr wenig mit dem Hund in dem Moment zu tun und auch sehr wenig mit Hundetraining. Und ist trotzdem was im Hundetraining eben immer wieder aufkommt. Und da gibt es dann verschiedene Auswege natürlich, ne? Also, was ich eben gesagt habe, fände ich so den Idealfall, eben hinzuschauen. Noch idealer wäre natürlich zu sagen, das nehme ich mit in meine Therapie, das kann ich da mal ansprechen, oder in mein Coaching oder was auch immer man da als Unterstützung hat. Und das andere Extrem wäre zu sagen, ich muss den Hund abgeben, weil das ist gar nicht erträglich für mich so, ne? Oder ich hatte eine ganz andere Vorstellung vielleicht vom Leben mit Hund. Genau.
Ja, also ich finde, das ist nämlich also sind wir wieder beim Funktionieren mit dem Fitting, dass ob das eben eine Außenattribution ist, zu sagen, der Hund hat ein Problem oder das Kind hat ein Problem und dabei vielleicht eben so diesen Eigenkontakt nicht so zu spüren, was ist eigentlich in mir gerade lebendig, also worauf reagiere ich. Ja. Das haben wir oftmals jetzt bei Kindern vielleicht schon eher auch von dem, wie da auch Dinge auch publik gemacht werden, als jetzt in Bezug auf Hunde. Seit ein paar Jahren, hast du ja auch eingangs schon erwähnt, nimmst du jetzt auch die Ausbildung mit Assistenzhunden für psychisch kranke Menschen, also Autismus, PTBS hattest du erzählt. Wie können Hunde den Alltag dieser Menschen eigentlich unterstützen?
Es sind zwei Säulen, würde ich sagen. Das eine ist das, was im Prinzip jeder Hund macht. Also eine Tagesstruktur schaffen, dass man wieder rausgehen muss, dass man sich um jemanden kümmern muss, dass man Hundefutter kaufen gehen muss, dass man eine Bezugsperson da hat, ein emotionales Erleben mit dem und so weiter, ne? Was im Prinzip eben auch bei jedem Familienhund so wäre. Und was, glaube ich, tatsächlich einen Großteil der positiven Wirkung ausmacht. Und zusätzlich muss der Hund sogenannte erlernte Hilfeleistungen zeigen. Da gibt es mittlerweile auch ein Gesetz und eine Verordnung und so weiter, wo das alles geregelt ist, was in der Umsetzung leider überhaupt nicht funktioniert und total hapert. Aber theoretisch grundsätzlich gibt es da einen Katalog von erlernten Hilfeleistungen. Das wäre bei den Hunden, die ich ausbilde, das sind die sogenannten PSB-Hunde, also psychosozialer Bereich, wäre das zum Beispiel in so Schlange-Steh-Situationen, dass der Hund einfach quer vor oder quer hinter seinem Menschen steht und dadurch ein bisschen Abstand schafft. Oder dass der Hund lernt, sich auf seinen Menschen draufzulegen in irgendeiner Form, was im Prinzip ein bisschen ist wie diese schweren Decken, die es gibt oder so, ne? Also Deep Pressure Therapy nennt sich das, wodurch diesen tiefen Druck eine Beruhigung stattfindet. Oder die Hunde können lernen, Medikamente zu holen, Notfallzubehör zu holen, eine Notfalltasche. Sie können bestimmte physiologische Vorgänge vorher spüren und anzeigen. Das wäre in meinem Bereich zum Beispiel die psychisch induzierten Krampfanfälle, also was ein bisschen aussieht wie Epilepsie, aber eben ein dissoziativer Krampfanfall ist. Und wenn der Hund einem vorher sagt, das wird jetzt gleich passieren, kann man sich eben zum Beispiel noch kurz irgendwo hinsetzen, gucken, dass der Kopf geschützt ist und vielleicht seine Notfallinfos rauslegen oder so, ne? Dann kann der Hund bestimmte Zustände unterbrechen, also sowas wie Panikattacken oder Dissoziation, das heißt so ein, ja, eine Form von weggetreten sein, nicht mehr Dinge richtig mitkriegen. Da kann der Hund zum Beispiel lernen, dann zu stupsen, anzuspringen, abzuschlecken, was auch immer den Menschen da hilft. Und so gibt es so einen Katalog von Hilfeleistungen, die der Hund eben erlernt. Und das wären so die beiden Bereiche.
Wie ist da so die Auswahl eines entsprechenden geeigneten Hundes? Gibt es da bestimmte Rassen, die da in Frage kommen? Oder kommen die Hunde schon quasi mit diesem Anliegen und dem Besitzer zu dir?
Ja, ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also traditionell werden bestimmte Rassen bevorzugt. Das sind vor allem die Retriever, die Labrador und Golden Retriever. Ich finde zwei Sachen wichtig. Zum einen reden wir natürlich über moderne Arbeitshunde, ne? Habe ich eben schon mal gesagt. Das heißt, es müssen schon Hunde sein, die gesund sind, die Bock haben, was zu tun. Und nach neueren Studien ist da die Rasse erstmal eigentlich gar nicht so entscheidend. Und trotzdem spielt es natürlich eine Rolle, ne? Das heißt, zum Beispiel für diese tiefen Druck-Dings macht es jetzt nicht viel Sinn, einen Chihuahua zu nehmen, ne? Sondern brauchen wir schon ein gewisses Gewicht. Auch für dieses hinter einem stehen und Abstand schaffen. Ich habe einen Kunde, der hat einen sehr, sehr kleinen Hund, einen Bologna-Svetner. Da passiert es ja natürlich eher mal, dass die Leute das nicht sehen und auch da drauf treten oder so, ne? Und wenn ich da einen Rottweiler stehen habe, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Es gibt unheimlich viel Versuche, da über Welpentests rauszufinden, welcher Welpe wohl geeignet sein könnte. Und ich mache die Welpentests tatsächlich auch. Und mir ist bewusst, dass es da keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Also es gibt keine vernünftige Studie, die zeigt, ein Hund, der mit 6 Wochen das und das gemacht hat, ist dann später auch tatsächlich erfolgreich. Und ich glaube, dafür ist die Sache eben auch zu komplex. Also, was ich versuche, ist, die Leute kennenzulernen vorher und zum Beispiel zu schauen, brauche ich da eher einen Hund, der vielleicht was Aktivierendes hat? Also, wenn ein Mensch eben sehr in Richtung Depressionen geht und Schwierigkeiten hat, rauszukommen und aufzustehen und so, ne? Dann brauche ich vielleicht eher einen Hund, der auch mal sagen kann, so jetzt ist aber hier Spaziergang angesagt. Oder brauche ich einen Hund, der vielleicht sehr viel Ruhe ausstrahlt, von seinem Äußeren und von seinem Charakter. Die Hunde haben ja sogenannte Zutrittsrechte. Das heißt, die dürfen im Prinzip überall mit hin, wo ein Mensch mit Straßenschuhen mit darf. Das heißt, die gehen mit ins Krankenhaus, zum Arzt, in den Supermarkt, zum Metzger. Und das setzt natürlich nicht nur sehr gutes Training voraus, sondern eben auch einen Hund, der da eine gewisse Grundgelassenheit vielleicht hat. Und ich finde, der andere Punkt, und damit stehe ich aber, glaube ich, ein bisschen alleine da, ist, dass im Assistenzhundebereich sehr viel passiert, was ich als ableistisch empfinde, das heißt als diskriminierend aufgrund von Behinderung und Krankheit. Und für mich gehört auch dazu zu sagen, dieser Mensch kriegt jetzt diesen Hund, weil ich als Trainer das so entschieden habe, fertig. Und jeder gesunde Mensch hat das Recht, sich einen Hund auszusuchen in der Farbe und mit der Fellstruktur und in der Größe, die er gerne haben möchte. Warum sollten behinderte Menschen das nicht haben? Das leuchtet mir nicht ein. Und wenn mein Kundin mir sagt, ich hätte gern einen braunen Hund mit viel Fell, dann habe ich ja immer noch ausreichend Auswahl, ne, um zu gucken, welcher könnte das sein. Und ich habe tatsächlich auch relativ oft Kundinnen, wo eben ein Hund schon vorhanden ist. Und natürlich muss man manchmal sagen, ich glaube, das würde diesen Hund nicht glücklich machen. Aber in sehr vielen Fällen, wenn ich gut trainieren kann und wenn der Mensch eine gewisse Kompromissbereitschaft vielleicht auch hat, ne, oder eine Fähigkeit, sich auf Dinge einzulassen, ist da ja auch sehr viel möglich. Und ich tue mich da echt schwer mit, dass da Trainerinnen sehr schnell kommen und sagen, ich bin hier der Profi und deshalb entscheide ich das jetzt alles über dein Leben. Und da gibt es zum Beispiel Matching-Prozesse, ne, wo der Mensch im Prinzip gar nicht wirklich mitreden darf, sondern der kriegt jetzt den Hund und fertig. Das finde ich problematisch.
Du hattest ja diesen Katalog erwähnt. Das klingt jetzt für mich erstmal danach, dass es einfach auch eine längere Zeit braucht für ein Training. Wie ist das von der Struktur her angelegt? Also es gibt einen festen Zeitrahmen und wie funktioniert das auch mit der Finanzierung?
Ja, das ist echt ein bisschen schwierig, weil das natürlich zusammenhängt, ne? Und im Idealfall würde man sich, glaube ich, sehr viel mehr Zeit lassen, als es aus finanziellen Gründen dann möglich ist. Der Hund darf mit so eins, anderthalb, darf, muss der eine große Gesundheitsprüfung machen. Und danach dürfen wir laut Gesetz mit der sogenannten Spezialausbildung anfangen, also mit diesen Aufgaben. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel eben, wenn der Hund irgendwas anzeigen soll, macht es wenig Sinn, dem anderthalb Jahre zu erklären, ignoriere diesen Geruch mal und dann zu sagen, ah ja, jetzt hast du Gesundheitsprüfung bestanden, ab jetzt ist dieser Geruch für dich total relevant, ne? Aber im Prinzip fangen wir mit eins, anderthalb an. Das heißt, vorher machen wir eine Grundausbildung, die im Prinzip vergleichbar einem sehr gut trainierten Familienhund ist und wo es eben vor allem darum geht, Dinge kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen, sowas wie Leinenführigkeit, Sitzplatz, Rückruf, mit anderen Hunden gut klarkommen, mit dem Leben an sich gut klarkommen, ne? Zum Tierarzt gehen und diese Dinge. Das ist ja auch schon genug Programm. Und dann eben mit anderthalb fängt die Spezialausbildung an. Und vorgeschrieben sind mittlerweile 60 Stunden mit einem Trainer. Das ist eher an der unteren Grenze, würde ich sagen. Und also das, was ich mache, nennt sich Selbstausbildung. Das heißt, der Mensch bildet den Hund selber aus und beauftragt dazu einen Trainer. Die Alternative wäre, der Hund wohnt bei mir und wenn der fertig ausgebildet ist, gebe ich den dem Menschen. Ne? Das mache ich nicht, sondern ich bevorzuge die Selbstausbildung. Und das heißt, realistisch ist dann schon nochmal so ein Jahr mindestens, würde ich sagen. Das ist ja vom Hundetraining her wäre es günstiger, das ein bisschen länger und ein bisschen später zu machen, weil mit anderthalb sind Hunde meistens nochmal in einer großen Entwicklungsumbruchsphase so, ne? Und es tut den meisten Hunden gut, ihnen mehr Zeit zu lassen. Aber wie du sagst, die Finanzierung, es ist gerade sehr unklar und im Umbruch. Wir haben in Deutschland ja die Situation, dass die Blindenführhunde schon immer von den Krankenkassen finanziert werden. Und es gibt ein Gesetz auf EU-Ebene, das sagt, verschiedene Behinderungen dürfen nicht gegeneinander diskriminiert werden. Das heißt, einer mit einer psychischen Behinderung darf nicht schlechter behandelt werden als jemand, der blind ist, zum Beispiel. Und dieses Gesetz muss aber eben noch umgesetzt werden. Und dann wäre im Prinzip die Frage, dann müssten diese Menschen eben auch finanzielle Unterstützung bekommen. Und da ist gerade der Streit, sind da die Krankenkassen für zuständig, weil es um Wiederherstellung von Gesundheit oder Vermeidung von gesundheitlichem Schaden oder sowas geht. Oder sind es die Eingliederungshilfen, die sind bei den Landratsämtern angesiedelt, weil es eben um Teilhabe an der Gesellschaft geht, ne? Also jeder Mensch, auch jeder behinderte Mensch hat ein Recht auf Teilhabe, das heißt rausgehen, Dinge machen können, Dinge unternehmen können, an Veranstaltungen teilnehmen können. Und da steht tatsächlich in der Verordnung auch drin, dass es nicht zumutbar ist, für all diese Dinge auf einen anderen Menschen angewiesen zu sein, weil das wäre ja im Prinzip die Alternative, ne? Dass die ganze Zeit ein Mensch neben mir hergeht und mir diese Unterstützung leistet, diese praktische Unterstützung, die sonst der Hund machen würde. Und das heißt, theoretisch, juristisch müsste es Krankenkasse oder Eingliederungshilfe sein und es sollte auch auf jeden Fall beantragt werden, klappt aber oft noch nicht so. Und die Alternative sind verschiedene Stiftungen. Es gibt zum Beispiel den Fonds für sexuellen Missbrauch, der leider gerade geschlossen wurde, aber über den habe ich einige Hunde ausgebildet. Dann gibt es so Opferschutzorganisationen wie Weißer Ring oder diverse Dinge und auch viele kleinere Stiftungen. Also da lohnt es sich, sich ein bisschen reinzufuchsen. Und die dritte Variante ist die private Finanzierung. Dafür reden wir natürlich schon über viel Geld. Das heißt, was viele dann machen, ist sowas wie GoFundMe, private Spendensammlung oder auch eine Stückelung. Ne? Ich habe vielleicht einen Teil, den eine Stiftung übernimmt und einen Teil finanziere ich selbst. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wird auch oft das Pflegegeld hergenommen oder sowas. Aber es ist unbefriedigend im Moment.
Und du bildest ja auch Hundetrainerin aus. Für wen ist denn eine solche Ausbildung eigentlich geeignet und welche Inhalte erwarten da die Personen, die vielleicht auch von den Hörenden, Zuhörenden da Interesse haben?
Leider bilde ich tatsächlich noch nicht grundständig Hundetrainerin auszusagen. Also man muss schon Hundetrainerin sein, um dann bei mir eine Weiterbildung zu machen, die sich mit dem Training von Familienhunden in Familien mit kleinen Kindern befasst. Und da habe ich eben nach meiner eigenen Erfahrung ein Buch drüber geschrieben und dann habe ich tatsächlich Trainerin angesprochen und gesagt, sie würden das gerne auch lernen, das an die Familien so heranzutragen und ob ich nicht eine Weiterbildung machen möchte. Und so ist das im Prinzip entstanden. Ist jetzt schon also 2 Jahrgänge sind schon fertig. Der nächste würde dann Anfang nächsten Jahres starten, sodass die Idee auch ein bisschen ist, dass sich da ein Netzwerk bildet, wo sich Familien hinwenden können. Und die Grundidee war, dass ich sehr viele Familien beraten habe, die sehr nett mit ihren Hunden umgegangen sind. Und wo dann ein Kind in die Familie kam, also meistens über Schwangerschaft, und dann eben ganz viel Angst hervorkam, auch geschürt von Familie, Verwandtschaft, Freunden, und so die Idee, ab jetzt muss ich mit dem Hund irgendwie ganz anders umgehen. Und jetzt, ne, muss wieder dieses Funktionieren und dieses, der Hund ist irgendwie eine schlummernde Gefahr möglicherweise für mein Kind. Und als ich dann eben selber schwanger war und versucht habe, Bücher zu dem Thema zu finden, ging es tatsächlich immer nur um diese Sicherheitsbedenken, dieses, was muss ich alles tun, damit der Hund mein Kind nicht frisst? Und das passte so überhaupt nicht eben zu meinem Zusammenleben mit meinen 2 Hunden damals. Und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass nur weil ich jetzt ein Kind kriege, ich irgendwie ich alles hier ändern muss und nicht mehr diese Beziehung zu meinen Hunden haben kann, die ich habe. Und die nur noch im Prinzip wegsperren und wegorganisieren und hinter Gitter und so haben muss, ne? Und habe mir das dann eben so erarbeitet, eben, und das ist das, was dann die Trainerinnen auch lernen. Das heißt, die eine Grundlage ist, viel über Entwicklung von Kleinkindern zu lernen. Also es geht bis zum 6. Lebensjahr, bis zum Schuleintritt, wo die Kinder einfach auch viel zu Hause sind, so, ne? Und wischenschaftlich gesehen ist 6 Jahre da so ein bisschen eine Schwelle, weil die unter 6-Jährigen, für die ist tatsächlich die Hauptgefahr der eigene Familienhund. Also wenn Beißvorfälle sind, dann ist es der Familienhund oder Hunde von einer Verwandtschaft. Und bei den über 6-Jährigen ist es dann eher eben der fremde Hund auf der Straße. Deswegen habe ich da diese Grenze so gesetzt. Genau, und das heißt, wir müssen erstmal was über Entwicklung von Kindern lernen. Dass es zum Beispiel in einem bestimmten Alter, wenn das Kind auf den Hund zukrabbelt, überhaupt gar keinen Sinn macht zu sagen, nein, lass das, weil das Kind diese Verhaltenshemmung überhaupt noch nicht hat. Ne? Und dann kann ich mich aufregen und rumschreien, aber es wird trotzdem nicht dazu führen, dass das Kind aufhört, auf ein Kind, auf den Hund zuzukrabbeln. Das heißt, ich muss wissen, in dem und dem Alter muss ich leider jedes Mal aufstehen und dahin gehen und entweder Kind oder Hund da rausholen. Oder zu wissen, es gibt diesen Greifreflex, ne, wo ich halt aufpassen muss, dass da möglichst jetzt nicht das Fell des Hundes dazwischen gerät. Und wo ich dann auch weiß, okay, und wenn es zugegriffen hat, es kann physiologisch nicht loslassen, egal wie sehr ich mich aufrege, dann muss ich mir schon was anderes überlegen. Also da einfach so ein paar Dinge zu wissen, auch zu wissen, wann ist für Kinder welche Themen so, ne? Also wann fangen die zum Beispiel an mit diesen ganzen Fahrzeugen, was für viele Hunde dann schwierig ist, mit Bobbycar und Roller und sonst was. Was mache ich, wenn das Kind Freunde zu Besuch hat? Wie kann man das strukturieren? Und die Idee ist eben, weg von diesem nur, ich glaube, dass Angst oft ein schlechter Ratgeber ist. Und also weg von diesem nur Angst haben und hin zu, kann das nicht eigentlich für mein Kind und für meinen Hund auch eine super schöne Chance sein? Und wie kann ich das so gestalten, dass eben alle was davon haben? Und ich glaube tatsächlich, das ist für meine Hunde und also für mein Kind definitiv und ich glaube auch für meine Hunde eine wahnsinnig große Bereicherung war, so sehr nah und eng zusammen aufzuwachsen. Und das ist so die Idee, die ich gerne eben weiter raustragen würde. Das heißt, die eine Säule ist eben, wir müssen was über kindliche Entwicklung lernen als Hundetrainerin. Das kommt natürlich in der Hundetrainerausbildung erstmal nicht vor, ne? Die andere Säule ist die gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, zu schauen, wer hat hier welche Bedürfnisse? Und die Idee bei GFK ist ja, die Bedürfnisse sind im Prinzip gleich. Und ich glaube, die sind so ganz grob betrachtet auch bei Hunden relativ vergleichbar den menschlichen. Und dann gibt es eben verschiedene Strategien. Und über Strategien versuche ich mir Bedürfnisse zu erfüllen. Und auf der Ebene der Strategien kommt es zu Konflikten. Und viel zu oft halten wir uns dann auf dieser Strategieebene auf, vor allem natürlich Kinder in einem bestimmten Alter, also sagen wir mal so die 3-, 4-, 5-Jährigen, die sagen, ich will jetzt aber das. Und der Hund sagt natürlich auch erstmal, ich will aber das. Also in meinem Buch beschreibe ich eine Situation, wo ich mit meinem Kind und meinen Hunden am Meer war und das Kind wollte irgendwie auf der Stelle da, ich glaube, Muscheln sammeln und mit dem Sand was tun und so, ne? Und die Hunde wollten aber laufen. Und ich kann nicht beides erfüllen. Und was wir Mütter gerne vergessen, ist, vielleicht wollte ich sogar selber auch noch irgendwas. Das, ne, stellt man dann schon fast immer hinten an. Und dann zu schauen, okay, kann ich die Bedürfnisse dahinter sehen? Was ist gerade für wen wichtig? Und wer kann seins vielleicht am ehesten aufschieben oder anders erfüllen? Und dann tut sich eigentlich so ein Raum von Möglichkeiten auf, zu sagen, vielleicht kann ich meinen Hunden erstmal ein bisschen Futter streuen und die können den das da suchen und das kann das Kind so lange das und das machen und danach können wir dann laufen. Oder vielleicht kann ich das Kind in die Trage packen und es hat eine Muschel dabei und ich überzeuge es davon, dass wir jetzt erstmal die Hunde rennen lassen. Oder vielleicht habe ich ja noch einen anderen Erwachsenen dabei und kann sagen, wir stellen uns in 10 Meter Entfernung auf und rufen die Hunde hin und her, dann haben die auch ihre Bewegung, ne? Wenn das Bedürfnis Bewegung war. Und das finde ich so spannend, gerade eben, wenn wir es mit mehreren Hunden oder mehreren Menschen und ein, zwei Hunden zu tun haben, zu gucken, okay, was sind die Bedürfnisse? Und dass sich dann so eine Freiheit auftut, zu sagen, es gibt ja ganz viele Strategien. Und ich glaube, das ist ganz viel Übungssache. Deswegen üben wir das in der Weiterbildung auch ganz viel zu sagen, okay, mein Bedürfnis ist Entspannung. Was sind meine 5 Lieblingsstrategien und was sind deine 5 Lieblingsstrategien? Und welche davon kann ich vielleicht machen und gleichzeitig noch einen Hund beschäftigen? Oder welche kann ich machen, wenn ich nur mein 5-Minuten-Zeitfenster als Mutter habe? Und welche kosten wie viel Geld? Und ne, das, da hängt ja ganz, ganz viel dran immer. Und deswegen ist GFK ein großer Bestandteil der Weiterbildung, weil ich das da so wertvoll finde. Und der dritte Teil ist im Hundetraining, also ein bisschen einfach zu wissen, wie kann ich bestimmte Verhalten erzeugen, wie kann ich das so gestalten, dass es für den Hund okay ist, wie kann ich ja gucken, ob der Hund größere Probleme hat, auch wieder, ne, wie kann ich da ABC-Schema anwenden, gucken, was braucht der Hund sonst noch, hat er vielleicht einfach unerfüllte Bedürfnisse und auch da dann eben wieder kreativ zu werden und zu sagen, also wir machen zum Beispiel eine Übung, wo ich so Bedingungen den Teilnehmern zulose, die können entweder sein, dass einer der Menschen ist zum Beispiel neurodivergent oder krank oder behindert. Dann gibt es so soziale Faktoren, die Familie hat überhaupt kein Geld, die Familie hat eine sehr, sehr kleine Wohnung. Und dazu kommt dann ein Problem, in Anführungszeichen. Also zum Beispiel der Hund greift Besucher an, der Hund hat Angst, der Hund zieht immer an der Leine. Und dann einfach so als Gedankenübung, das so zu kombinieren und zu sagen, okay, vielleicht würde ich normalerweise empfehlen, kauft euch ganz viel Zubehör, aber ich habe jetzt zugelost bekommen, die Familie hat aber kein Geld. Dann muss ich jetzt Dinge finden, die man vielleicht basteln kann oder die man irgendwie anders herstellen kann. Ne? Und ich glaube, das ist so wichtig, da Hundetrainerinnen heute für zu sensibilisieren, dass wir einfach mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen zu tun haben und unsere Aufgabe nicht ist, die Menschen anders zu machen und wieder mehr ins Funktionieren zu bringen, sondern unsere Aufgabe, also ich sehe unsere Aufgabe darin zu gucken, was sind die Bedürfnisse und wie kann ich da das Zusammenleben eben so gestalten, dass es am Ende bereichernd für alle ist.
Du hast eben schon einen Hinweis gegeben auf deinen Alltag, nämlich zwei Hunde und Kind. Kannst du vielleicht noch so ein, zwei Beispiele auch nennen, wie du mit Herausforderungen oder auch Stress umgehst?
Also, mein Kind ist jetzt schon 7 und die ist eben so schon aufgewachsen. Das heißt, mittlerweile empfinde ich tatsächlich die selber als eine große Hilfe. Habe ich gestern noch dran gedacht, weil wir haben einen Hund im Moment, der recht viel bellt aus verschiedenen Gründen zu Hause. Und wenn ich sehr gestresst bin, bin ich selber auch geräuschempfindlich. Und ich glaube, dass Stress oft eine Ursache von einem gewaltvollen Umgang ist, ne? Also, ich habe eben schon mal gesagt, die meisten Menschen sind ja nicht. Sagen ja nicht, ich bin halt ein gewaltvoller Mensch, ich mache das jetzt aus Überzeugung so, sondern ich glaube, fehlendes Wissen ist oft ein Ding und Stress. Und das heißt, für mich ist es dann schon naheliegender als sonst, den Hund mal kurz anzuschreien. Und da ist es perfide, wenn ich den Hund anschreie, hört er auf zu bellen. Das heißt, ich habe einen großen Verstärker und mein inneres System lernt, ich schreie wieder. Aber langfristig bellt er eigentlich mehr, ne, weil er dann noch mehr gestresst ist. Und da hatte ich gestern, dass der so gebellt hat und ich war eben, hatte irgendwie Zeitnot, Zeitstress. Und dann mein Kind kam und sagte, ach Mama, ich streue dir mal im Hof ein bisschen Futter, dann hast du deine Ruhe und der hat was zu tun und alle haben, was sie brauchen. Und das ist ja, ne, da einfach, es ist so simpel, aber da immer darauf zurückzukommen, zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade und was brauchen die anderen? Und ich habe eben schon mal angedeutet, ich glaube, eine große Gefahr der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern ist da, sich selbst zu vergessen und sich selbst völlig auszublenden. Und dann, ne, bin ich eben gestresst und im Mangel und eine weniger gute Mutter, als wenn ich auch gut für mich sorge. Und mir hilft es da total. Ich habe irgendwann angefangen, mir zu sagen, ich zeige hier meinem Kind gerade, wie ich hoffe, dass es als Erwachsene auch selber mal für sich sorgt. Und ich möchte ihr eigentlich nicht vorleben, dass ich mich selber total vernachlässige, ne? Weil dann denkt sie ja auch, das soll so sein. Also so wie ich die Hunde nicht vernachlässigen möchte und sie nicht vernachlässigen möchte, möchte ich ja mich selbst auch nicht vernachlässigen. Und ich glaube, dass es da oft echt ganz simpel ist, was ich mittlerweile mache, ist mal kurz einchecken, habe ich eigentlich schon genug gegessen, habe ich schon genug getrunken, ist mir zu warm oder zu kalt. Und ne, das eben auch meinem Kind so zu vermitteln, wenn ich merke, es wird gerade so eng und ich habe das Gefühl, ich platze oder irgendwas ist nicht gut, mal diese ganz simplen Dinge zu checken. Habe ich mich eigentlich heute schon bewegt? Habe ich schon irgendwas gemacht, was mich interessiert, was mein Herz berührt? Und da kommt man ja dann oft schon auf Lösungen. Und im Prinzip ist es wie so eine kleine Verlangsamung, ne? Also anstatt loszuschreien oder zu reagieren, eben mal kurz einzuchecken. Ich habe mir auch irgendwann so ein paar Notfalltools angewöhnt, also so simple Sachen wie die Arme unter eiskaltes Wasser halten. Ne, dass man, wenn man merkt, ich schreie gleich jemanden an, einfach mal kurz sagen, ich muss mich, ich merke, also ich versuche es meinem Kind auch zu verbalisieren, ich merke, ich reagiere gleich auf eine Art, wie ich gar nicht reagieren will, ich fühle mich gar nicht wohl, ich muss mal kurz gucken, was ich eigentlich brauche. Und Kinder gerade in dem Alter lernen ja viel, viel mehr über Nachahmung als über das, was ich ihnen den ganzen Tag so predige. Und das ist für mich so die große Motivation zu sagen, ich will wirklich probieren, das gut hinzukriegen, weil mir halt hier so ein kleiner Mensch irgendwie zuguckt und da denkt, das wäre so, wie man es macht. Und ich habe einige Familien in der Beratung, die mit ihren Kindern total nett umgehen und dann den Hund mal kurz anschreien, in die Seite knuffen, an der Leine ziehen. Und ich glaube, Kinder kriegen das mit. Und mein Kind spricht das mittlerweile auch sehr an und sagt, dass das für sie nicht stimmig ist, wenn Leute so mit ihren Hunden umgehen. Und das finde ich ja eine ganz schöne Chance, da eben selber dazu zu lernen in alle Richtungen. Also ich glaube, ich bin ziemlich gut im Kind versorgen und dieses mich selbst versorgen. ist was, wo ich noch dazu lernen darf.
Du hast eben darin auch ein schönes Stichwort genannt, nämlich Entschleunigung. Oftmals sprechen wir eben davon, was sind so Grenzen dann im Umgang zwischen Alltag, Termindruck, Zeitdruck allgemein und dann eben vielleicht eben Kinder oder Haushalt. Und damit so ein Schlüsselelement sicherlich die Frage, wo kann ich auch entschleunigen oder wo bin ich in all dem? Und nicht immer nur darauf zu schauen, wie kann ich noch was optimieren.
Ja, da fällt mir direkt so der Hundespaziergang ein, ne, wo auch viele Leute denken, ich muss so und so viele Kilometer schaffen, ich muss auf dem Spaziergang das und das an Training unterbringen, weil das ja meine Hausaufgaben aus dem Hundetraining sind. Und der Spaziergang irgendwann nur noch in Stress ausartet. Und für Hunde ist ja eigentlich super wichtig, so rumzubummeln, zu schnuppern, zu erkunden und eben dieses Zeit zu haben, ne? Und da ist wieder der Hund vielleicht auch so ein Erinnerungsgeber, dass man, also ich versuche zum Beispiel mindestens einmal die Woche einen Spaziergang möglichst langsam zu machen und eben ohne noch irgendwas einzubauen und noch schnell zu erledigen und zu denken, jetzt könnten wir doch noch und dies und das, weil mir es viel leichter fällt, Beschäftigung anzubieten und zu trainieren. Und es für mich auch eher tatsächlich die Aufgabe ist zu sagen, jetzt machen wir mal gar nichts und gehen einfach nur langsam und was mir zum Beispiel hilft, ist dann zu fotografieren, selber Ausschau nach schönen kleinen Dingen zu halten, immer mal zu gucken, was schnuppern die da eigentlich, also auch so ein bisschen in die Welt des Hundes einzutauchen vielleicht und sich zu überlegen, was nimmt der alles wahr, was ich nicht wahrnehme, was ist seine Perspektive auf diesen Spaziergang und so.
Was ist denn noch deine Vision? Gibt es nächste Ziele, die du gerne in Zukunft noch verwirklichen möchtest?
Ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich eigentlich mit jedem Kunden so dazu lerne und mich weiterentwickle. Das schätze ich auch sehr an dem Beruf so. Ich bin gerade ein bisschen dabei, noch verschiedene Formate von Trainingsmöglichkeiten auszuprobieren. Wo ich zum Beispiel drauf rumdenke, ist, dass ich den Eindruck habe, für viele Menschen ist so eine Gemeinschaftlichkeit unter Kundinnen total hilfreich. Und gleichzeitig habe ich auch durch die Assistenzhunde, aber auch durch die anderen Leute, die mich so finden, oft Menschen, die auch schnell gestresst sind, wenn man viele Hunde und viele Menschen auf einem Fleck hat und so einen Gruppenspaziergang oder so macht. Und da habe ich jetzt gerade was ausprobiert, wo man über das Handy im Prinzip die ganze Zeit Nachrichten und Fotos austauscht. Also alle gehen gleichzeitig spazieren, aber jeder bei sich und versucht da bestimmte, also da ging es darum, wieder staunen zu lernen und über die Natur und den Hund und sich selbst ins Staunen zu kommen. Und das ist so eine Idee, an der ich noch weiter rumdenke. Und ich glaube, ich möchte auch ein zweites Buch schreiben. Dieser Buchschreibeprozess hat mir sehr gefallen. Das liegt mir irgendwie sehr. Genau, und die Hundetrainer Weiterbildung läuft weiter. Bei den Assistenzhunden ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Also das wären so die nächsten Schritte.
Wenn du jetzt an all jene denkst, die diesen Podcast hören oder auch hören werden und sich anschauen, was wäre deine Botschaft an all jene und vielleicht irgendetwas, was du ihnen mit auf den Weg geben magst?
Ja, vielleicht, also ich würde sagen, dieser Punkt, den wir relativ am Anfang hatten, zu üben, zu beobachten, mit möglichst wenig Interpretation, ganz ohne schaffen wir es vielleicht gar nicht, aber einfach mal mit Neugier hinzusehen, was macht mein Hund eigentlich den ganzen Tag, was macht er auf dem Spaziergang, wie erlebt der wohl seine Welt und sein Leben, zu hinterfragen, was ich von meinem Hund erwarte, was der eben alles in Richtung Funktionieren alles so tun muss. Das sind ja oft Dinge, die wir eben erzählt bekommen haben von Fernsehsendungen, anderen Menschen, anderen Trainern, die sagen, ein Hund muss folgende Liste können. Und das ist ja gar nicht so. Da können wir uns ja frei von machen, ne? Es gibt kein Gesetz darüber, was ein Hund alles können muss. Sondern ich glaube, wenn wir es schaffen, da individuell hinzugucken, was braucht mein Hund und was brauche ich und wie können wir das möglichst einfach und schön für uns erreichen. Und wenn ein Hund zum Beispiel nicht auf Kommando sitzen kann, geht, glaube ich, die Welt nicht unter. Und das ist aber was, wo es natürlich wieder schwer ist, sich von frei zu machen, so, ne? Also vielleicht ist Neugier so das Stichwort. Ich finde, Neugier schützt auch davor, sich durch Verhalten des Hundes schnell persönlich angegriffen zu fühlen. Das, ne, hatte ich jetzt auch ein paar Mal schon gesagt, dass ich oft Menschen erlebe, die, wenn der Hund das und das macht, denken, ich bin ein schlechter Hundehalter, mein Hund hat mich nicht lieb genug, ich mache alles falsch. Und stattdessen mit so einer Neugier hinzuschauen, warum hat er das wohl gemacht? Kann ich vielleicht fünf verschiedene Gründe finden, warum mein Hund das und das macht? Und welche Bedürfnisse könnten dem zugrunde liegen? Was ist hier vielleicht unerfüllt? Und umso größer wird hier auch der Raum, darauf reagieren zu können. Ich glaube tatsächlich zum Beispiel, man muss nicht alles trainieren. Meine Hunde sind zum Beispiel echt gestresst, glaube ich, wenn wir Besuch bekommen. Und ich mag selber gar nicht so gern Besuch haben, ist mir irgendwann klar geworden. Ich bin selber gestresst und vielleicht muss ich keinen Besuch haben. Ne, und dann, nur weil ich Hundetrainerin bin und weiß, wie es geht, muss ich jetzt nicht so und so viele Stunden dafür aufwenden, den Hunden irgendwas beizubringen, was ich gar nicht so fühle. Und so kann man sich, glaube ich, von vielen Dingen frei machen, wenn man sich eben traut, da neugierig hinzuschauen.
Danke dir, Miriam, für unser Gespräch. Ich habe super viel gelernt. Und wenn Informationen für die Arbeit von Miriam gerne abgerufen werden möchten, findest du das hier unter dem Video oder unter dem Podcast verankert. Und ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Miriam.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Dir diese Episode von Potential Talk gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und ihn auch gerne weiterleitest. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf meiner Homepage unter www.tanjadegner.de.